Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, den Predigttext, den wir hören wollen heute an diesem Ostersonntag, ist einer der zentralen Evangeliumstexte, die dem Osterfest zugeordnet sind. Wir wollen hören die fantastische Geschichte der Emmausjünger, wie sie aufgezeichnet ist in Lukas 24, die Verse 13 bis 35. Siehe, von ihnen gingen zwei an demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er aber sprach zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und Jesus sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben sein Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und Jesus sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und Jesus fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen nah an das Dorf, wo sie hingingen, und Jesus stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als sie mit ihnen zu Tisch saßen, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt und die bei ihnen waren. Die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese Geschichte der Emmausjünger mit deiner Offenbarung diesen beiden gegenüber, wie sie erleben durften, dass du lebst und dass du auferstanden bist. Und wir wollen jetzt die Predigt über diese Verse hören und wollen dich bitten, Herr, dass du zu einem jeden Einzelnen von uns sprechen wollest, in unser Leben, in unsere Situation, jetzt ganz konkret hinein. Das wird nur dann geschehen und passieren, wenn du uns deinen Segen schenkst für diese Predigt. Aber darum wollen wir jetzt bitten, alle miteinander, segne du selber, Herr, reden und hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen, Herr. Amen. Liebe Gemeinde, vor einigen Monaten war ich zu Bibelabenden im Rheinland. An einem der Abende war ich fertig und dann kamen noch einige Leute, die mit mir sprechen wollten. Da bildete sich so eine kleine Schlange. Und in der Schlange stand ein sehr auffälliger junger Mann, so Mitte 20, 25, 26. Der hatte Oberarme so haben die meisten von Ihnen nicht den Oberschenkel. Über 50 Zentimeter Oberarmumfang, das sah man direkt, der stand da in so einem Hemd. Der hatte einen Bizeps, auf dem wallte sich dann die Bizepsader so raus, die war dick wie mein Zeigefinger. Der hatte Schultern wie Kanonenkugeln, war braun gebrannt, hatte so einen ganz, ganz harten militärischen Haarschnitt. Ich konnte schon sehen aus der Entfernung, hatte hinten auch so ein paar Aknepickel, das ist meistens so ein Kennzeichen, wenn die Jungs so Anabolika nehmen. Also ich guckte ihn mir so aus der Entfernung an, mir war sofort klar, das ist ein Hardcore-Bodybuilder. Als er dann an der Reihe war, mit mir zu sprechen, habe ich mit ihm dann ausgetauscht über das Geistliche, was dann war. Und als wir dann fertig gewesen sind mit dem Gespräch, das, was dann also die Bibel anging, habe ich ihn gefragt, was drückst du denn auf der Bank? So ist so bei den Bodybuildern, bei den Kraftsportlern. Ja, sagt er so, ich mache schon so Sätze mit 200. Also das sind abartige Gewichte halt. Ne? Also ich hatte mir den angeguckt und ich hatte gesehen, schon rein optisch, da sind so Merkmale halt, nicht? Also der dicke Oberarm, die dicken Schultern halt, das ganze Auftreten, der ganze Gestus halt. Auch wie gesagt, diese Aknepickel, der Junge ist Bodybuilder. Ich konnte also feststellen, am Äußeren, jawohl, der geht, wie gesagt, 6-mal die Woche ins Fitnessstudio und ernährt sich ganz gesund und hat alles auf seinen Körper ausgerichtet. Warum erzähle ich Ihnen diese Begebenheit? Bei so einem Hardcore-Bodybuilder ist das relativ einfach, das zu erkennen. Wie aber ist das bei einem wiedergeborenen Christen? Jemand, der wirklich den Herrn kennt, der wirklich Begegnungen mit ihm gehabt hat. Wie kann man das feststellen, dass der wirklich intensiv lebt mit dem Schöpfer dieser Welt? Und auch da gibt es gewisse Kennzeichen, die man feststellen kann. Das sind Kennzeichen, die uns dieser wunderbare Text hier gibt. Kennzeichen, die damals bei den Emmaus-Jüngern festzustellen gewesen sind. Und Kennzeichen, die bis zum heutigen Tag gelten für Leute, die wirklich Jesus begegnet sind, um im Bild zu bleiben, die nicht nur die Mitgliedschaft im Fitnessstudio gelöst haben, sondern die tatsächlich auch hart trainieren, wo man feststellen kann, das sind wirkliche Christen, Hardcore-Christen. Ich habe die Predigt überschrieben, 5 Kennzeichen der Begegnung mit dem Herrn. Dieser Text deutlich macht. Erste, ich möchte sprechen über das kardiologische Kennzeichen, also das Herz betrifft. Man hat ein brennendes Herz. Zweite Kennzeichen, wenn man dem Herrn begegnet ist, das hermeneutische Kennzeichen. Man versteht das Alte Testament. Dritte ist das sakramentale Kennzeichen. Wenn man dem Herrn begegnet ist, dann sucht man den Herrn im Abendmahl und in der Taufe. Vierte Kennzeichen, das seelsorgerliche Kennzeichen. Man wird aus der Trauer geholt. Und das fünfte Kennzeichen ist das evangelistische. Man verkündigt den Herrn. 5 Kennzeichen der Begegnung mit dem Herrn aus diesem wunderbaren Evangelium der Emmaus-Jünger. Das erste, das kardiologische Kennzeichen, man hat ein brennendes Herz. Das ist so der Kernsatz dieser Geschichte. Die gehen da aus Jerusalem weg, sind bitter enttäuscht, alles, worauf sie die letzten Monate und Jahre gehofft hatten, halt, das ist zerstört. Sie haben zwar gehört, Jesus ist auferstanden, aber sie glauben noch nicht dran, obwohl sie das ganz intensiv kannten, die ganze Zeit dabei waren, die werden Jünger genannt. Und dann kommt Jesus zu ihnen und er geht mit ihnen und die merken das erstmal gar nicht. Das ist so schön, wie die Geschichte hier sagt, ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. So ist das für viele Menschen. Die gehen schon eine ganze Weile so mit Jesus, nur sie erkennen ihn nicht, der geht aber mit ihnen. Und dann erklärt er ihnen die Schrift, er bricht das Brot und dann macht es auf einmal Klick. Und dann sagen sie etwas ganz Besonderes. Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Brannte nicht das Herz. Das passiert, wenn der Heiland in dein Leben tritt, dass dein Herz anfängt zu brennen. Das ist dann nicht irgendwie so eine theoretische Wahrheit, die, ich sag mal, jeder gebildete Mensch in Mitteleuropa nachsprechen kann, wenn man fragt, was ist denn bei der Auferstehung nach Zeugnis der Bibel geschehen? Und die können erzählen, ja, dies und das und jenes und die einzelnen Stationen aufzählen. Aber es hat dein Herz nicht erreicht. Aber wenn der Lebendige dir wirklich begegnet, nicht nur toter Buchstabenglaube, sondern wirklich lebendige Beziehung zu Jesus, da brennt dein Herz. Den Konfirmanden erkläre ich das immer, das ist wie mit der Liebe. Du kannst über die Liebe Gedichte gelesen haben, Lieder gehört haben, da kannst du Liebesromane hoch und runter gelesen haben. Wenn es dich selber im Herzen nicht erwischt hat, da weißt du nicht, was Liebe ist. Aber in dem Moment, wo du dich das erste Mal verliebst, so richtig, da weißt du, was Liebe ist. So ist das mit dem Glauben. Deshalb sagt die Bibel auch, Gott ist die Liebe. Beides, Liebe und Glaube. Das können wir nicht beweisen. Das kannst du nicht messen, irgendwie wie du gucken kannst, der Blutdruck oder der Puls, der ist so und so hoch. Glaube und Liebe kannst du extern nicht feststellen. Aber der, der es hat, der weiß es. Der weiß es ganz genau, weil es im Herzen ist. Das brennt so. Da gibt es gar keine Zweifel mehr. Also bei meiner Bekehrung, ich habe das auch schon 50 Mal erzählt, aber das ist so gewesen, ich kannte das alles. Ich bin ja konfirmiert worden, hatte einen guten, gläubigen Konfirmator, alles erzählt, ich hätte das nacherzählen können halt. Ne? Aber glauben nicht, das war doch nichts für mich. Leeres Gerede der Christen. Bis ich dann Jesus begegnen konnte, als ich mein Übergabegebet gesprochen habe und der Heiland in mein Leben getreten ist, da kommt er in dein Herz und dann brennt es. Da zerreißt sich's fast vor Freude. Das ist sowas Großartiges. Und bitte, nicht nur der düsige Pastor Latzl hat das so erlebt. Einer der intelligentesten Menschen, die je gelebt haben, Blaise Pascal, ein Mathematiker aus dem 17. Jahrhundert, der war auch in Begegnung getreten mit all den Theorien, mit all den Theologien, hatte viel gelesen halt, wusste hundertprozentig Bescheid, bis ihm dann eines Abends erst Jesus begegnet ist. Und dieses Erlebnis hat er zu Papier gebracht. Und das war ihm so wichtig, so bedeutsam, diese erste Begegnung, dass ihm das Herz brannte, dass er sich in seine Jacke eingenäht hatte. Bis zu seinem Lebensende hat er es getragen. Und ich lese mal den Zettel vor, den dieser brillante Mathematiker über seine geistliche Wiedergeburt geschrieben hat, diese Begegnung mit Jesus. Pascal notierte auf diesem Zettel, von ungefähr abends 10:30 bis ungefähr eine halbe Stunde nach Mitternacht. Doppelpunkt, Feuer. Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs, nicht der Gott der Philosophen und Theologen und der Gelehrten. Gewissheit, Empfinden, Freude, Friede, Gott Jesus Christus. So schreibt einer, der genau in diesem Moment dem Lebendigen begegnet ist, zu erkennen, das ist nicht nur das theoretische Geschwafel meiner Oma oder irgendeines Pastors, der dafür Kohle kriegt, sondern das passiert tatsächlich, es erreicht dein Herz. Das ist ein Kennzeichen für lebendigen Glauben, dass dein Herz anfängt zu brennen. Aber das kannst du nicht selber machen, so wie du den dicken Bizeps antrainieren kannst. Das kannst du mit ein bisschen Anabolika und viel Pumpen mit der Handelstange hinkriegen halt. Ne? Aber Glauben kannst du nicht machen. Da kann dir nur der Herr helfen. Der kann das schenken. So wie ich Liebe nicht machen kann, kann ich Glaube nicht machen. Aber ich kann Gott darum bitten. Wenn Leute hier sind heute Morgen, die noch nicht dieses Brennen im Herzen hatten, die noch nicht erlebt haben, dass Jesus lebt, wahrhaftig lebt, dem möchte ich sagen, geht nach dem Gottesdienst auf die Knie und bittet den Heiland, dass er euch seinen Geist gibt. In der Gemeinde, wo ich Vikar sein durfte, im Kurhessischen, in Rauschholzhausen, sangen wir vor jedem Gottesdienst immer dasselbe Lied in der Liturgie. Komm, Heiliger Geist, erfüll die Herzen deiner Gläubigen, und dann kommt es, und entzünd in ihnen das Feuer deiner göttlichen Liebe. Das heißt nicht nur erstmalig, dass du zum Glauben kommst, einem lebendigen Begegnis, sondern auch, dass du immer wieder darin gestärkt wirst, dass der Herr kommt. Auch euch, die ihr schon lange im Glauben steht, möchte ich das sagen. Wie sieht es denn aus momentan mit dem Brennen deines Herzens? Vielleicht erinnerst du dich ja noch so an den ersten Moment, wie der Jesus begegnet ist, wo du sagst, jawohl, da hat es richtig gebrannt, aber bin so ein bisschen lau geworden. Dann auch neu auf die Knie gegangen zu sagen, Herr, gib mir deinen Geist, schenk es mir einfach neu, dass ich brennend werde für dich. Das ist ein Kennzeichen, dass du dem lebendigen Gott begegnen bist, dass du ein brennendes Herz hast. Das kardiologische Kennzeichen. Ein zweites, das hermeneutische Kennzeichen. Man versteht das Alte Testament. So heißt es im Vers 27 und 31 bis 32. Ich lese es nochmal. Jesus fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Das ist zu diesem Zeitpunkt, ich sage das nochmal, das Alte Testament. Da gibt es auch keine Evangelien, da gibt es auch keine Briefe des Paulus, die werden alle noch geschrieben, nur das Alte Testament, nur in Anführungszeichen. Und dann heißt es weiter, da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns? Jetzt heißt es, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete. Da haben sie erst verstanden, was im Alten Testament drinsteht. Übrigens, da wäre ich gerne dabei gewesen, in der Bibelstunde. Ich habe eine Menge fantastische Bibelstunden in meinem Leben gehört. Von einem Wilhelm Busch, was er gepredigt hat. Ich habe tolle Sachen gelesen. Aber das ist die Bibelstunde aller Bibelstunden für mich. Jesus Christus, das fleischgewordene Wort Gottes, legt den Seinen, hier steht nicht hier so zwei Propheten, sondern die ganze Schrift aus. Die ganze Schrift wird vom Heiland erklärt. Da, wie gesagt, wäre ich gern dabei gewesen. Aber ist vorbei, aber auch ich habe die Schrift und ihr habt sie auch. Und wir dürfen sie auch erkennen, so wie sie nur zu erkennen ist, nämlich durch und mit Jesus Christus. Das ist das hermeneutische Kennzeichen, dass du verstehst, worum geht es eigentlich im Alten Testament. Das ist übrigens das, was in der Theologie heute, in der gängigen universitären Theologie, verboten wird. Verboten wird. Als ich im Alten Testament mein Proseminar und Hauptseminar hatte, ich bei einem sehr intelligenten, sehr feinen Mann, Professor Dr. Gerstenberger, da hat er auch immer wieder gesagt, ja, wir dürfen Christus da ja nicht reinlesen. Der fing dann aber auch an zu sagen, als gebildeter Gelehrter, es gibt so viele Texte, die kannst du gar nicht verstehen. Den Kampf am Jabbok, unerklärbarer Text, kann man gar nicht auslegen. Der Blutbräutigam, 2. Mose 4, die Engel Eden, 1. Mose 6, der konnte das nicht auslegen. Ich habe immer gedacht, was ist das denn für ein Versager? Das ist ein guter Mann gewesen, das wusste ich, aber das ist doch alles klar. Das war mir damals als popliger Student schon klar. Müsst mal lesen, Jabbokskampf. Krummacher hat 11 Predigten geschrieben, halt, ne, darüber zu sagen, was das eine gigantische Sache ist. Wenn man Jesus kennt, wenn du den nicht kennst, bleibt dir das dunkel. Bei uns im Predigerseminar, da sagten die Dozenten halt, hängen Sie bloß nicht, wenn Sie über einen alttestamentlichen Text predigen müssen, jetzt zitiere ich, die christologischen Rattenschwänze an die Texte. Das gehört sich nicht, da werden Sie auch abgestraft in der Prüfung. Aber nur so kannst du es verstehen. Deshalb sieht es auch in unserer Kirche so aus, wie es aussieht in weiten Teilen. Weil in weite Teile des Bibels lesen, ist das verschlossen. Jetzt keine Idee von mir, so steht es in der Bibel, 2. Korinther 3, ich zitiere Vers 14 bis 16. Bis auf den heutigen Tag bleibt die Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn Sie es lesen, weil es nur in Christus abgetan wird. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, hängt die Decke vor Ihren Herzen. Das sagt Paulus erstmal in Bezug auf Israel, das gilt aber für jeden Menschen. Wenn du die Bibel liest, ohne Jesus, und zwar sowohl im Alten wie im Neuen Testament, kannst du nichts verstehen. Jesus kommt überall vor, nicht nur mal im Neuen Testament. In jedem Kapitel des Alten Testaments ist Jesus drin. Man muss manchmal ein bisschen graben, nicht immer ist es so deutlich wie in Jesaja 53, den wir vorgestern als Lesungstext hatten halt. Aber überall in jedem Kapitel. Und das kannst du erst verstehen, wenn dir der Auferstandene begegnet ist. Wenn du in seiner Liebe, wenn du in seiner Kenntnis das Alte Testament liest, dann begreifst du, warum hat denn da diese Rahab, diese Hure in Jericho, das rote Seil eben rausgehangen aus ihrem Haushalt. Und alle, die in dem Haus waren, unter dem roten Seil, was natürlich ein Bild, ein Abbild ist für das Blut Jesu vom Kreuz, die werden gerettet, die werden nicht umgebracht halt, ne? Da verstehst du, was Manna in der Wüste ist, wenn du weißt, was das Brot vom Leben ist. Es sind so viele unendliche Bezüge, die da drin stecken, die verstehst du nicht. Die verstehst du nur durch Jesus Christus. Du musst dem Auferstandenen begegnen, du musst wiedergeboren sein und dann mit Jesus zusammen in seinem Geist das lesen und dann begreifst du Mose und die Propheten, so wie es gemeint ist. Alles andere kannst du vorher vergessen. Das ist nur Topfschlagen. Da kannst du ein gebildeter Gelehrter sein, da kleben sie den Doktortitel und eine Habilitationsschrift dran, ist alles gar kein Thema. Da kannst du ein hervorragender Theologe sein, aber du hast keine Ahnung von dem, was da tatsächlich drinsteht. Das passiert, wenn du dem Heiligen Geist begegnest. Wenn du mit dem Heiligen Geist Begegnung hattest, dem Auferstandenen begegnet bist und dann neu die Bibel liest. Hermeneutisches Kennzeichen, dass du die Schrift verstehst und dass es nicht mehr dunkel für dich ist, sondern helles Licht des Evangeliums, was eben auch schon bei Mose in den Psalmen, in den Propheten entgegenstrahlt. Das ist das hermeneutische Kennzeichen, wenn man eben dem Auferstandenen begegnet ist, dass man versteht, worum es im Alten Testament geht. Ein drittes ist das sakramentale Kennzeichen. Also wenn du dem Auferstandenen begegnet bist, dann suchst du den Herrn in Abendmahl und Taufe, in den Sakramenten. So heißt es hier in Versen 30 bis 31. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Jesus begegnet ihnen in dem Moment, also er ist schon vorher da, aber die Begegnung, die sie erkennen, als sie das Brot brechen. Und dann ist er auch weg. Und diese Erfahrung, die die Jünger hier machen, jetzt muss man natürlich ein bisschen Bibelkunde haben, die trägt die. Seitdem sie das erfahren haben, ich finde den Herrn in der Schrift und im Sakrament, dann ist es das, worin die Jünger immer wieder ihn gesucht haben. Apostelgeschichte 2, 42, das Lukas-Evangelium, von dem dieser Predigttext ist, hat ja noch eine Fortsetzung. Die Apostelgeschichte ist auch von Lukas geschrieben und heißt 2 Kapitel weiter halt im Prinzip, wenn wir das als Fortsetzung sehen, als Ganze das lukanische Doppelwerk. Sie aber blieben beständig in der Lehre der Apostel, also in der Bibel und im Brotbrechen. Die haben Jesus im Sakrament gefunden, in dem Moment, wo das Brot bricht, so wie er es vor der Passion getan hatte mit ihnen. Jetzt auch nochmal in seiner Auferstehung und da erkennen sie Jesus drin. Im Brotbrechen, da wurden ihnen die Augen geöffnet. Das ist das, wo uns der Herr begegnet. Wenn wir Glauben haben wollen, also wenn Leute heute Morgen hier sind und sagen, ja Mensch, von dem, was der Latzel da spricht hier, das hätte ich auch gern, diesen Glauben an Jesus, diese Zuversicht, vor allem was gleich in Punkt 4 kommt, den Trost. Wie kriege ich das denn, wo kriege ich das? An zwei Punkten, im Wort und im Sakrament, so wie in der Geschichte. Jesus macht da keine Zaubertricks, der lässt nicht eine Heerschar Engel runterkommen, der lässt die nicht in Schlaf fallen und hypnotisiert die, nein, er liest mit ihnen das Alte Testament, die Schrift, und er hat Mahlgemeinschaft mit ihnen in Wort und Sakrament. Und da begegnet dir der Herr. Deshalb sagt Luther schon, was macht Kirche aus? Es gibt nur zwei Kennzeichen für Kirche. Klare, evangeliumsgemäße Wortverkündigung, erste Kennzeichen. Zweite Kennzeichen, rechte Sakramentsverwaltung. Punkt, das war's. Wir brauchen nicht so ein Gebäude, wir brauchen hier nicht solche Talare, die wir uns anziehen. Brauchen wir alles nicht. Nur die beiden Dinge, wo das klar läuft, ist alles in Ordnung, da ist Kirche. Die Heidelberger Katechismus, also die Bekenntnisschrift der Reformierten, sagt, woher kommt der Glaube? Ganz kurz, das ist Frage auf 65. Der Heilige Geist wirkt den Glauben in unseren Herzen durch die Predigt des Evangeliums, also die Schrift, und bestätigt ihn durch den Gebrauch der heiligen Sakramente. Auch wieder diese beiden Punkte. Und so auch hier, da findest du den Herrn. Und jetzt komme ich dazu, wenn du das erlebt hast, ich spreche ja von Kennzeichen eines Menschen, der Jesus begegnet ist, da hast du einen Zug zum Abendmahl und zur Taufe. Das müsst ihr mal erleben, das ist so gigantisch, wenn du bei einer Evangelisation Menschen zum Glauben hast führen dürfen. Das ist ein großes Privileg, ich tue das ja nicht, aber du bist dabei und die Menschen sprechen das Übergabegebet, du bist dabei, darfst ihnen das vorsprechen. So. Und dann sagen die direkt danach, ja Pastor Latzel, ich bin noch gar nicht getauft. Wann können wir das denn machen? Und da kannst du nicht so sagen, so nach dem Motto, so was weiß ich hier bei der Renovierung der Kirche, müssen wir noch ein paar Steine oder sowas ausbessern, das machen wir in 3 Monaten, dann merkst du immer wieder den Zug, den die haben zur Taufe. Die wollen dann, so wie Apostelgeschichte 8 halt, nicht bei dem Kämmerer halt, ne, der erklärt ihm das ganze Evangelium, da sagt der Kämmerer, alter Philippus, ja, was hindert es denn, dass ich jetzt getauft werde? Was ist das denn jetzt? Ne? Da willst du hin. Und das recht beim Abendmahl. Taufe haben wir ja nur einmal. Aber du willst immer wieder Begegnung im Sakrament. Ein richtig gläubiger Mensch, einer, dem der Herr begegnet ist, der hat einen Zug zum Abendmahl. Der will unbedingt. Gott sei Dank, unsere alten Geschwister halt, ich komme leider nicht so viel besuchen, wie es ist, aber wenn ich sie besuche, bringe ich immer wieder das Abendmahl mit. Und dann müsst ihr mal sehen, wie jemand, der über 60, 70 Jahre hier in der Kirche gewesen ist, der dann im Altenheim ist und kriegen dann nicht das Abendmahl und dann das Abendmahl kriegt. Was das einem bedeutet, wie die sich dann, wenn sie im Rollstuhl sitzen, schick anziehen lassen, weil sie sagen, ich habe hier Begegnung mit dem Herrn. Die anrufen manchmal im Büro, fast schon betteln, da schämt man sich nicht, dass man alle 2 Wochen hinfährt halt. Ne? Zug zum Abendmahl, und das kennt ja alle, die ihr beim Herrn seid, zu sagen, hey, das ist so wichtig, und das war das vorgestern wunderbar, als wir hier mit über 400 Leuten haben Abendmahl feiern dürfen halt. Da hat man was gespürt, da war ich so richtig glücklich, dankbar zu sagen in der Gemeinde, Mensch, der Zug bei den Geschwistern zum Herrn halt, den wir im Abendmahl haben halt. Weil wir uns da begegnet. Wir können das nicht beschreiben, wie das ist. Wie ist der Herr in dem Sakrament? Ah, wie ist er jetzt im Wein und im Brot? Da kannst du als Theologe streiten, dass sich die Balken biegen halt. Aber kommt es nicht drauf an. Er ist im Abendmahl. Und wenn du das erlebt hast, diese Stärkung, die ja nicht darin besteht, weil du sowas, dass ich 4 Kilokalorien durchs Brot und 2 durch den Wein zu dir nimmst, sondern diese geistliche Stärkung, diese Begegnung, das spürst du. Das spürst du nur dann, wenn du wirklich weißt, der Herr ist auferstanden, der ist mir begegnet. Das ist das sakramentale Kennzeichen. Man sucht den Herrn in Abendmahl und Taufe. Ein viertes Kennzeichen, dass man dem Auferstandenen begegnet wird. Man wird aus der Trauer geholt. Da heißt es hier im Vers 17, da blieben sie traurig stehen. Sie sind auf dem Weg, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, diese ganzen Geschichten mit Lukas sind immer Weggeschichten. Alles passiert bei dem auf dem Weg. Der barmherzige Samariter vom Weg von Jericho nach Jerusalem, der verlorene Sohn, raus aus dem Vaterhaus, Umkehr zurück ins Vaterhaus, immer auf dem Weg. Der Philippus, was ich eben sagte, diese Taufgeschichte halt, Lukas 7 halt, der Jüngling von Nain, die Frau geht raus mit ihrem toten Sohn, weint, da begegnet er Jesus und dann wird er lebendig gemacht, wieder zurück in die Stadt. Immer sind es die Weggeschichten. Und auch hier diese Emmaus-Geschichte bei Lukas, das ist so das Motiv des Lukas halt, das ihn prägt in seiner Theologie, alles passiert auf dem Weg. Und so auch hier. Und sie gehen, jetzt bleiben sie traurig stehen. Das ist so nicht nur eine Bemerkung, so wie man so schreibt, so nach dem Motto, ich beobachte was, sondern das hat so viel Theologie, so viel Anthropologie, dieser Satz, sie bleiben traurig stehen. Wenn so eine große Hoffnung in deinem Leben zerbricht, dann bleibst du auch auf deinem Lebensweg traurig stehen. Wenn da der geliebte Ehepartner stirbt, wenn du auf einmal entlassen wirst, wenn da die große, schwere Krankheitsdiagnose kommt, da bleibt für dich auf einmal die Lebensuhr stehen und du bleibst auf deinem Lebensweg stehen. Da bist du traurig. Und für viele Menschen ist es dann ganz schwierig, die auf ihrem Lebensweg stehen geblieben sind, wieder in Gang zu kommen, aus der Trauer rauszukommen. Und das macht den großen Unterschied zwischen einem Christen und einem Nichtchristen, zwischen einem, der dem Auferstandenen begegnet ist, der den Tod besiegt hat, und einem, der den nicht kennt. Die, die Jesus nicht kennen, die kommen häufig nicht wieder in Gang aus ihrer Trauer raus, weil ihnen die Kraft des Auferstandenen fehlt, zum Aufstehen, um weiterzugehen. So auch hier, die Jünger kennen Jesus noch nicht, sie haben ihn als Auferstandenen noch nicht erlebt. Sie wissen um Jesus von Nazareth, aber dass er auferstanden ist nicht. Und deshalb bleiben sie traurig stehen. Als sie Jesus gecheckt haben, was passiert denn da? Da heißt es, zur selben Stunde flitzen die zurück, die 2 Stunden nach Jerusalem. Da ist eine ganz andere Dynamik, da nichts mehr stehen bleiben, da ist was drin. Und das ist die seelsorgerliche Kraft, die in der Auferstehung steht. Sagt Paulus schon, als er an die Thessalonicher schreibt, der erste Brief des Neuen Testaments. Wir sind ja nicht wie die, die Jesus nicht kennen und die traurig sind, wenn ihre Leute verstorben sind. Wir haben Hoffnung, wir können weitergehen. Das ist das, was wir haben. Wenn wir Jesus, den Auferstandenen, haben, dürfen wir wissen, der holt uns aus aller Trauer raus. Das ist das Gigantische. Aus aller Trauer. 2. Korinther 1 heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Gott allen Trostes, der uns tröstet mit all unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind. Wir haben einen Gott allen Trostes. Und diesen Trost, diese seelsorgerliche Beistehen erleben wir im Auferstandenen. Und bitte, das könnte ich euch zeigen, aber ich kann es euch nicht zeigen, wenn man so als Pfarrer, ich habe ja lange auch Notfallseelsorge gemacht, Menschen die furchtbarste Botschaft ihres Lebens bringt. Bist bei denen vor Hause vorbeigefahren, 2 Polizisten im Nacken halt, klingelst, der Tür geht auf, da musst du sagen, der Vater ist in die Maschine gekommen, kommt nicht mehr nach Hause halt. Ne? Die Tochter ist beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen, Katastrophe, die schlimmste Nachricht des Welt, alles ist kaputt. Und dann siehst du den Unterschied bei denen, die den Auferstandenen haben, die auch heulen, die fix und fertig sind, aber die in dieser Trauer, am Ende des Tunnels der Trauer noch ein Licht haben, Jesus Christus. Und du siehst die bodenlose Traurigkeit, das Ende bei denen, die Jesus nicht haben. Wo du dann die Tochter beerdigt hast und 14 Tage später den Vater auch beerdigst. Warum? Nicht, weil der irgendwie krank gewesen ist, sondern weil er es nicht ausgehalten hat, keine Hilfe hatte, weil der Auferstandene nicht da war und sich das Leben genommen hat, weil er mit diesem Schmerz nicht fertig wird, weil er alleine ist. Aber das haben wir nicht. Halleluja, wir haben einen Gott, der uns sagt, ich werde alle eure Tränen abwischen. Ich will euch trösten, wie ein seine Mutter tröstet. Vertraut nur drauf, ich habe den Tod überwunden. Ja, es gibt auch für Christen furchtbare Dinge in dieser Welt, aber es ist nicht für immer. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstehen, wir auferstanden und wir werden mit ihm auferstehen und wir werden Trost haben, das ist gar keine Frage. Das will ich gerade denen sagen, die heute vielleicht in einer traurigen Situation kommen, die verzweifelt sind über den Zustand der Ehe, die traurig sind, weil sie einsam sind, die traurig sind und frustriert, weil sie krank sind. Hab Zuversicht, er, der Auferstanden, ist bei dir. Er ist bei dir und er wird dir alle Tränen abwischen, sei es in dieser Welt oder in der zukünftigen, das kann ich dir nicht sagen, aber es wird alles gut werden. Gehst du mit dem Auferstandenen, ist das Happy End deines Lebens gesetzt. Das ist großartig. Ich habe vor einigen Jahren eine liebe Schwester hier aus der Gemeinde, ist auch jetzt schon in der Ewigkeit, getroffen und ich sage, wie geht's Ihnen denn so? Ich hatte ein halbes Jahr vor ihren Mann beerdigt halt, da war alles taco, beide im Glauben halt nicht, er war gestorben seit über 50 Jahren. Da sagt ihr, Latzl, ich habe ein Problem. Er sagt, was denn? Ich bin gar nicht traurig. Ich sage, ich vermisse meinen Mann schon, hat er dann erzählt. Das schon. Aber ich bin überhaupt nicht traurig. Ich weiß ja, dass ich den wiedersehe, dass alles gut wird. Ist das schwierig, hat er mich gefragt. Ich sage, nee, liebe Schwester, das ist so super, ist alles in Ordnung. Das ist der Auferstandene. Ja, ich vermisse meinen Mann. aber traurig bin ich nicht, der ist in der Ewigkeit, dem geht es ja jetzt gut. Und ich sehe ihn wieder, die sind jetzt vereint in der Ewigkeit. Wisst ihr, das ist, wenn man aus der Trauer rausgeholt wird, aus der Traurigkeit. Das kann die Welt nicht tun. Die kann nur das nächste vermeintliche Highlight bringen, aber die kann ich aus der Trauer nicht rausholen. Das tut aber der Auferstandene. So wie hier bei den Emmaus-Jüngern, wo aus traurigen, verzweifelten, schwachen Kandidaten freudige Zeugen macht, die zurücklaufen. Und so auch für dich, wenn du diesem Jesus vertraust, an ihn glaubst. Das ist das vierte Kennzeichen, das Seelsorgerliche, dass man aus der Trauer geholt wird, wenn man dem Auferstandenen begegnet ist. Und das fünfte Kennzeichen ist das evangelistische Kennzeichen. Man verkündigt den Herrn. Das ist auch so ein untrügliches Kennzeichen, dass einer dem Herrn begegnet ist. Da heißt es hier in den letzten drei Versen unseres wunderbaren Evangeliumstextes, sie standen auf zu derselben Stunde. Die haben nicht gesagt, ja, jetzt haben wir den Herrn erlebt, jetzt gehen wir nochmal hin, erstmal schön schlafen hier in der Gastwirtschaft, halt nicht am Morgen schön frühstücken und dann in aller Ruhe nach Jerusalem zurück und dann können wir mal gucken, wie wir die Brüder erreichen. Nein, sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren und sie sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Der Gruß, den wir uns eben zugerufen haben, der bricht raus. Der ist nicht so schönes Wetter jetzt hier in Jerusalem, sondern die Botschaft muss rausgebullt werden. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschien. Und dann erzählten sie ihnen, so heißt es hier auf dem Weg, was geschehen ist und wie er von ihnen erkannt wurde. Die können gar nicht anders, ist ja klar. Also wenn du das erlebt hast, dass Jesus lebt, richtig für dich im Herzen und das brennt, das kannst du nicht für dich behalten, das funktioniert nicht. Da musst du mit raus. Das ist so wie so ein Druck am Kessel. Wenn der immer höher wird, dann explodiert irgendwann der Kessel. Es geht nicht, das kannst du nicht mehr halten. So auch mit dem Evangelium. Wenn dich das erreicht hat, das Brennen wird so stark, das musst du anderen erzählen. Das ist ja logisch. Ich stell mir vor, der Tod ist besiegt. Ja? Der Tod ist zu Ende. Jesus lebt und ich werde mit ihm leben. Als dann die Jünger einige Tage später anfangen, auch wieder Apostelgeschichte in ganz Jerusalem von erzählen, dann gibt es Probleme. Mit der Obrigkeit, die sagen, das wollen wir nicht. So wie die auch erst Probleme hatten, die sagen ja, wir haben uns erschrocken. Ja, das ist so, da kann die Welt nicht mit umgehen. Wenn auf einmal einer erzählt, hey, ich habe zu Jesus gefunden, der ist auferstanden, der lebt wirklich. Ja, wenn du das dann deinen Eltern erzählst, bist normalerweise 25 Jahre ein ganz normaler Sohn gewesen, jetzt bist du auf einmal in einer Sekte. Da sind die erschrocken. Der meint das jetzt ernst halt, so nach dem Motto, läuft jetzt jeden Sonntag in die Kirche, säuft nicht mehr halt, betrügt seine Freunde nicht mehr und alles halt. Ne? Was ist denn mit dem? Mit erschrecken die halt. Ne? Nee, mach nicht zu viel, das ist Extremismus und all sowas wird dann gesagt. Ne? Aber die Obrigkeit damals, die sagt, nee, das müssen wir verbieten. Ne? Also das geht nicht, diese Botschaft darf nicht weitergegeben werden. Halt. Da holen sie Petrus und Johannes, die führenden Verkündiger der ersten Gemeinde, da verbieten sie denen das und sagen hier, ist Ende, lassen sie noch foltern. Und dann sagen die aber einen ganz wichtigen Satz, das ist so fantastisch. Wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wir können es nicht lassen. Sagt, ihr könnt uns jetzt foltern, ihr könnt uns auch totschlagen, haben sie dann auch gemacht. Aber wir werden nicht aufhören, von dem lebendigen Gott zu reden. Wir müssen das erzählen. Wir müssen das erzählen, dass Jesus lebt. So war es in der ersten Gemeinde und so ist es bis zum heutigen Tag. So ist es bei den Emmaus-Jüngern gewesen, so ist es auch heute noch. Wenn Menschen zum Glauben kommen, dann müssen sie davon weitererzählen. Ich bin so froh, dass ich das beruflich machen kann. Heute Morgen war es ein Geschenk, dass ich euch das erzählen kann. Jesus lebt, ist auferstanden. Ich weiß noch, wie mich der Herr erreicht hat als erstes Mal. Das war am Ende der Sommerferien, da bin ich in die Schule gekommen und dann habe ich all meinen Klassenkameraden versucht, davon zu erzählen. Ich war nach 14 Tagen der einsamste Typ am Schulhof. Nicht, weil mich keiner leiden konnte, die konnten es aber nicht mehr hören halt. Ne? Das war in mir drin. Ich habe das natürlich auch nicht so schlau oder sonst was gehabt, aber es musste raus. Ich musste das erzählen. Jesus lebt. Das ist eine Botschaft. Da kannst du gucken auf dein Leben, wie das aussieht. Wie ist es denn mit deiner Evangelisation? Mit deiner Verkündigung. Ich glaube bitte eins, wenn der Heilige Geist richtig stark ist, wenn der richtig brennt in dir, da knallt es raus. Da kannst du nicht mehr schweigen. Das haut nicht hin. Unser Pastor Neander, der lange hier, wenn nicht so lange gewirkt hat, 2 Jahre bei uns gewesen ist, aber der sich hier auf diesen Bänken bekehrt hat, in dieser Kirche, der ja gekommen ist als Theologiestudent, der das alles kannte und wollte bei dem Pastor Untereik, der von dieser Kanzel gesprochen hatte, halt stören, dazwischenrufen, weil der Untereik so ein Pietist war halt, der aber nicht dazwischenruft, sondern sich bekehrt und der dann nicht mehr anders kann, als zu verkündigen. Und da kriegt er so viel Ärger von der Kirche halt, nicht, die verbieten ihm alles, er darf nicht mehr in Kirchräumen unten in Düsseldorf predigen halt, ne, bis er schließlich zu uns kommt, kriegt nur Druck, aber er hat nie aufgehört. davon zu erzählen, bei all dem Furchtbaren, was gewesen ist. Der musste das raushauen. Das hat ihn so bewegt, der musste verkündigen. Du kannst als Christ nicht nicht verkündigen. Das ist so. So wie ein Koch hingeht und permanent würzt, das ist Teil des Kochseins, wie ein Fußballer hingeht und Tore schießt, das ist Teil des Fußballerseins. So muss ein Christ verkündigen. Übrigens das, was uns auch Jesus mitgibt. Das ist nicht nur das, was ein Automatismus ist, Jesus befiehlt es auch. Immer wieder die Auferstehungsgeschichten, wo es heißt, halt zu den Frauen, geht hin, verkündigt es seinen Jüngern. Den Jüngern geht hin, sagt das den Leuten halt. Das ist unser Auftrag. Als Jesus gen Himmel fährt, geht hin in alle Welt, sagt es aller Kreatur. Aber es braucht eigentlich gar nicht den Befehl des Heilandes. Ich möchte euch nur daran erinnern, dass es eben auch nicht nur die Idee von Pastor Latzel ist, sondern Befehl des Heilandes. Wenn es richtig brennend in dir ist, da wird dich kein Pastor dieser Welt davon abhalten können. Keine Kirche, keine Ehefrau, da wirst du von Jesus erzählen. Das ist das evangelistische Kennzeichen. Man verkündigt den Herrn. Ist ja auch klar, wenn du das erlebt hast, Jesus lebt und ich lebe mit ihm, das musst du weiter erzählen. Das kannst du nicht für dich behalten. Dass diese fünf Kennzeichen der Begegnung mit dem Herrn, das kardiologische Kennzeichen, man hat ein brennendes Herz, das hermeneutische Kennzeichen, man versteht das Alte Testament, das sakramentale Kennzeichen, man hat einen Zucht zu Abendmahl und Taufe, das seelsorgerliche Kennzeichen, man wird aus der Trauer geholt und das evangelistische Kennzeichen, man verkündigt den Herrn. Und wenn wir jetzt gleich das Instrumentalstück des Posaunenchors hören, schön, dass ihr da seid hier, ihr Lieben, ich habe euch ebenfalls vergessen zu begrüßen, bitte, dann denkt während des Instrumentalstückes noch einmal darüber nach, ob ihr diese Kennzeichen in eurem Leben feststellen könnt. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.